ARD Sounds.
When I ran for mayor, I said I was going to tax the rich.
Als ich angetreten bin, habe ich gesagt, ich werde die Reichen besteuern. Heute besteuern wir die Reichen.
Well, today we're taxing the rich.
Mit diesen Worten feiert New Yorks Bürgermeister Sohran Mamdani eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Denn in New York können sich selbst Menschen mit gutem Einkommen die Stadt immer häufiger nicht mehr leisten. Denn einerseits steigen die Mieten, die Lebensmittel werden immer teurer. Und deshalb fragen sich viele, wer kann sich New York eigentlich noch leisten? Genau das wollen wir in dieser Folge herausfinden. Und deshalb spreche ich mit der ARD-Korrespondentin Marion Schmickler in New York. Den Podcast findet ihr auch bei ARD Sounds. Ich bin diese Woche euer Host, Janina Werner. Hallo Marion.
Hallo Janina.
Ich habe mir vorhin einen Cappuccino geholt und ein Brötchen und das waren so über 7 €. Wie teuer wäre das denn in New York?
Es kommt immer darauf an, wo man hingeht. Also da, wo ich Cappuccino trinken gehe, da kostet das mindestens $5.
Einer.
Aber es gibt auch welche, einer, genau. Aber auch oft $7. Und Bagel sind ja bei uns die New Yorker Brötchen. Die kosten $3, wenn man nur einen kauft, der Frischkäse hat. Aber wenn du so einen richtigen klassischen Bagel haben willst mit Bacon, Egg und Cheese, dann zahlst du oft fast $10. Und wenn du Bio-Sachen kaufst, das ist mir halt sehr aufgefallen, dann kostet das alles nochmal mehr. Also ein Salat für $4, ein Bio-Brot, das kostet oft $12 oder sogar $16.
Okay, das sind schon wirklich andere Preise. Und ist das jetzt nur so ein Touristeneindruck oder merken die New Yorker auch die Preissteigerungen in ihrem Alltag ganz massiv?
Also es ist natürlich teurer in den Gegenden, wo viele Touristen unterwegs sind, aber es merken wirklich alle. Vielleicht die ganz Reichen nicht, aber alle anderen merken wirklich jeden Tag, wie teuer das ist. Das ist Essen, das sind die Mieten. Wer mit dem Auto fährt, merkt natürlich im Moment, wie teuer Benzin geworden ist seit dem Iran-Krieg. Und die Leute gehen einfach weniger essen. Jeder guckt aufs Geld. Das ist auch oft Thema, dass man über das Geld spricht und guckt, wo kann man vielleicht noch irgendwie einen Deal bekommen. Das kenne ich hier auch aus dem Büro, dass wir ganz oft darüber reden, da gibt es jetzt gerade den Salat günstiger. Also Geld ist hier ein ganz großes Thema.
New York war ja natürlich auch schon immer eine teure Stadt. Jetzt ist es noch mehr, sagst du. Du hast ja auch mit New Yorkern und New Yorkerinnen Kontakt. Und was erzählen die dir denn auch?
Ja, die Geschichte dieser Doku hat tatsächlich beim Friseur angefangen. Bei meinem Friseur, Bobby heißt der. Der hat einen Laden im West Village. Das ist eigentlich eine schicke Gegend, aber der Laden ist im Keller. Also man geht so ein paar Stufen runter. Das ist sehr nett, das ist cool. Aber es ist jetzt nicht sehr edel und schick. Und der hat den Laden aufgemacht mit seiner Kollegin Liz. Und als ich dann zum ersten Mal ihn gefragt habe, sag mal, wie ist das eigentlich? Gilt das noch? If you can make it there, you can make it anywhere. Also dieses Mantra, was es ja schon gab von Frank Sinatra. Da hat er dann echt überlegt und hat gesagt, ist immer schwieriger. Er glaubt, dass es immer noch geht, aber man muss sich ganz schön anstrengen, weil alles so extrem teuer geworden ist. Bei ihm zum Beispiel auch die Miete. Er hat totales Glück. Der wohnt in einer mietpreisgebundenen Wohnung, bezahlt in Anführungszeichen nur $2.900. Aber das ist ein Einzimmer-Apartment, also wirklich ein Raum, eine Mini-Küche und ein Bad. Und dafür bezahlt er 2.900 und er sagt, das ist noch günstig, weil normalerweise würde sowas 4.500, $5.000 kosten. Also die Mieten sind einfach unfassbar hoch hier.
I paid $2,900. Like without the rent stabilization, I think it would be almost $5,000.
Er sagt, eigentlich würde die Wohnung $4,500, $5,000 kosten, aber er sagt auch, in seinem Gebäude wird jedes Mal, wenn jemand auszieht, die Wohnung nicht neu vermietet und die versuchen so viel Geld reinzustecken, dass die Mietpreisbindung aufgehoben wird. Also wenn man zum Beispiel alles modernisiert, die Böden, die Heizung, dann kann man so ein Haus auch oder auch so eine Wohnung umwandeln und er glaubt, dass nach und nach das ganze Haus umgewandelt wird.
Jetzt sind wir natürlich neugierig und wollen wissen, was kostet denn so ein Haarschnitt bei ihm?
Das kommt darauf an, wer die Haare schneidet, also zwischen $115 und $250. Das ist eine Menge Kohle, finde ich. Plus ja noch Tipp, das ist ja mindestens 20% hier, also da kommt noch mal eine Menge drauf. Ja, wie gesagt, es kommt darauf an, wer es macht und die haben so eine besondere Regel, die ich jetzt aus Deutschland so nicht kenne. Also man kann immer einmal zum Nachschneiden kommen. Das heißt, man kann den Zeitraum verlängern, bis man wieder zum Friseur geht und so leisten sich das die Leute überhaupt.
Oh, das
es gibt natürlich auch Leute, die viel Geld haben. Ne? Im West Village gibt es auch Leute, die viel Geld haben. Ich treffe da auch manchmal Leute, die sind da den ganzen Tag und kriegen irgendwie Extensions und Farbe und Schnitt. Und ich denke immer, oh Gott, wie bezahlen die das? Aber solche Leute gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch viele Normalos, die da hingehen und die halt gucken, wie sie sich das so einteilen, dass sie sich das leisten können.
Also die Regel mit dem Nachschneiden finde ich auf jeden Fall cool. Das würde mir auch gefallen. Dann könnte man da auf jeden Fall noch mal hingehen. Und wie merkt Bobby das denn auch in seinem Alltag? Also wie viel Geld jetzt auch alles kostet? Die Miete hattest du schon angesprochen.
Ja, ich habe ihn gefragt, wie ist das denn? Wie viel Geld gibst du so aus und wie merkst du auch, dass die Preise gestiegen sind? Und da haben wir einen O-Ton auch, wo er erzählt hat, wie er das sieht.
It's true. Your breakfast and your lunch, that's $100. If you own a business,
also er sagt, Frühstück und Mittagessen, da ist man schon mal $100 los. Und wenn du ein Business hast wie er, dann gehst du nicht vor die Tür, ohne dass du $1,000 ausgibst, weil immer irgendwas repariert oder neu gekauft werden muss. Also als Business Owner hast du da noch mal viel, viel mehr Kosten.
Also $100 für Frühstück und Mittagessen ist natürlich echt eine enorme Hausnummer. Und dabei hört es ja auch nicht auf, ne? Also bei Mieten hört es nicht auf. Die Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. Du hast ja auch Menschen getroffen, die inzwischen ihr ganzes Gemüse selbst anbauen. Erzähl uns mal davon. Wie kommt das zustande?
Genau, also wir waren in East New York. Das ist ein Stadtteil, der gar nicht so bekannt ist, der aber sehr arm ist. Also jeder Fünfte da lebt unter der Armutsgrenze. Man kennt ja Harlem, man kennt die Bronx immer so als die Stadtteile, die arm sind. Aber East New York ist tatsächlich einer der ärmsten Stadtteile. Für mich war das so eine kleine Reise auch, weil East New York ist am Ende meiner U-Bahn-Linie. Also die 2 fährt dann bis nach New Lord Avenue. Das ist die Straße, die ich immer höre, wenn ich morgens mit der Bahn fahre. Und ich habe mich immer gefragt, wie sieht's da wohl aus? Und als wir dann da hingefahren sind, da habe ich gemerkt, das ist echt eine ganz andere Welt. Also da steigt man aus und da sind erstmal nur Fastfood-Läden, einer neben dem anderen. Und das haben mir die Leute auch erzählt. Es gibt sehr viel Fastfood, aber es gibt kaum Lebensmittelläden. Und wenn, dann ist das extrem teuer. Und wir waren bei East New York Farms. Das ist eine Organisation, die hat Brachland umgewandelt in Gärten. Das sind jetzt Community-Gärten. Also da wird Gemüse angepflanzt, da wird Obst angepflanzt. Und das ist wie so eine kleine Oase mitten in der Stadt. Und dieses Obst und Gemüse können die Leute natürlich auch selber nutzen, aber es gibt einen kleinen Markt. Jeden Samstag gibt es einen Markt und da werden dann die Lebensmittel verkauft. Da kommen dann die Hobbygärtner an und verkaufen das und die Preise sind sehr, sehr günstig. Also ich habe da Salat gekauft, wo ich sonst $4 bezahle und habe da $2 oder sogar noch weniger bezahlt. Also es ist sehr viel günstiger. Und in diesem Garten, da werden auch junge Leute ausgebildet. Also es ist wirklich so ein Community-Garten.
Also dann kommen wirklich die Leute aus dem Viertel dahin und sind da so Hobbygärtner oder kommen die auch aus anderen Vierteln?
Die Leute kommen vor allem aus dem Viertel, weil es tatsächlich in dem Viertel noch relativ viele Flächen gibt, wo diese Gärten entstehen können. Und dann kommen die Leute und bauen da selber an. Aber viele Leute kommen halt samstags auch und da stehen die Leute schon Schlange, lange bevor die aufmachen, weil sie wissen, da gibt's halt so tolles Essen zu kaufen.
Und wie wichtig ist das denn auch, dass es so ein Urban Gardening-Projekt, sage ich jetzt mal, dass es das gibt?
Also es ist wichtig, weil es zum einen diese Community gibt. Also wir waren da und dann kommen halt die Hobbygärtner, kommen alle an und haben dann ihre kleinen Beete, wo sie ihren Salat anpflanzen. Aber es ist auch insgesamt ein großer Garten, wo Leute Informationen bekommen darüber, wie man sich gesund ernähren kann. Und Alex ist festangestellt als Gärtner in diesem Gemüseparadies und hat uns erzählt, wie die Oase das Leben der Menschen verändert hat.
To be self-reliant is a very useful skill to have, especially when we're experiencing like a place like a food desert. It's better to
Alex sagt, es ist wichtig, dass du dich selbst versorgen kannst, vor allem an so einem Ort, der so eine Lebensmittelwüste, also Food Desert ist. Und sich da zu engagieren, gibt einem auch das Gefühl, dass man Power hat, also dass man selber was bewegen kann. Und die jungen Leute, die wir da getroffen haben, die da ein Praktikum machen, die waren ganz beseelt davon, wie sie da Obst und Gemüse ernten konnten. Also ich habe mit denen zusammen Bohnen geerntet. Und da gab es eine Praktikantin, Keisha, die mir erzählt hat, wie toll das ist, in so einem Garten zu arbeiten und, ich sag mal, die Finger sich auch schmutzig zu machen.
The cost of vegetables nowadays is absolutely outrageous. At Whole Foods, at any grocery store, they charge an outrageous price and expect customers to just pay for that.
Also sie sagt, die Kosten für Gemüse sind unglaublich hoch. Die Supermärkte verlangen irre Preise und erwarten von uns Verbrauchern, dass wir das zahlen. Deshalb sind solche Gärten, in denen die Community zusammenkommt, so wichtig, weil es das Leben von allen besser macht.
Und sie hat es ja gerade auch schon angesprochen, dass Lebensmittel so teuer sind und vor allen Dingen Gemüse. Und wenn es dann, glaube ich, um Bioprodukte geht, dann ist es ja wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Preisangabe auf dem Preisschild, oder?
Genau, und das sind alles Bio-Lebensmittel und deswegen sind die Leute da auch so happy. Also an dem Samstag, als wir da gedreht haben, waren die Leute total beseelt davon, was sie da alles zu kaufen bekommen, weil das wirklich tolles Gemüse ist. Und in den Food Pantries, also in den Tafeln, die es da auch ganz viele gibt, da gibt es halt meistens Dosen, die man mitnehmen kann, aber nicht wirklich gesundes Essen.
Frisches will man, ja.
Genau, die wollen was Frisches haben und das Frische, das gibt es halt wirklich nur bei denen, weil ansonsten ist es entweder nicht so frisch, kein Bio und vor allem total teuer.
Als ich in New York war, das ist jetzt aber auch schon so 10 Jahre her, habe ich mit einem New Yorker Ehepaar gesprochen, die habe ich da irgendwie so kennengelernt und die haben damals auf 50 Quadratmetern gewohnt, zu zweit, und haben damals schon mehrere tausend Dollar bezahlt. Und viele New Yorker setzen ja ihre Hoffnung auf den neuen Bürgermeister Mamdani. Warum glauben denn so viele Menschen, dass er ausgerechnet die Wohnungs- und Lebenshaltungskrise lösen kann?
Weil er damit geworben hat im Wahlkampf. Er hat damit geworben, dass er die Mieten einfrieren will, und zwar für die Wohnungen, die mietpreisgebunden sind. Ich habe einige Leute getroffen, die mietpreisgebundene Wohnungen haben, und Bobby zum Beispiel sagt, das ist total wichtig für ihn, dass er weiß, er kann sich darauf verlassen, dass die Miete nicht ständig hochgeht, weil das ist anders als in Deutschland. Vermieter hier können die Miete sozusagen verdoppeln von einem Jahr aufs andere, und bei den mietpreisgebundenen Wohnungen, da ist es so, dass ein städtisches Gremium jedes Jahr zusammenkommt und festlegt, um wie viel die Mieten steigen können. Und ich habe Christian Sperioso getroffen, das ist ein junger Mann, der auch in einer Wohnung lebt, die seine Eltern 1979 schon als mietpreisgebunden übernommen haben, und der zahlt nur $900. Das ist natürlich ein totales Schnäppchen, und der hat sich große Sorgen gemacht, dass die Preise steigen könnten, und hat auf Mamdani gesetzt und ist deswegen auch umgeschwenkt. Christian war früher ein eingefleischter Trump-Fan. Also der hat Trump gewählt, der war bei Wahlkampfveranstaltungen, der war wirklich auch richtig aktiv. Aber Mamdani hat ihn überzeugt, weil er ihm ganz praktisch geholfen hat. Es gab ein Leck in seiner Wohnung, und das war noch während des Wahlkampfes. Da hat er bei Mamdani im Büro angerufen und gesagt, hier, bei mir läuft das Wasser rein. Ich habe alles probiert, mit meinen Vermietern gesprochen, die tun nichts. Und ja, dann bekam er Hilfe.
About like a few days, like a week later, the landlords, they knock on my door, they start cursing at me because they were forced to fix it because they got thousands of dollars worth.
Also er sagt, es hat ein paar Wochen dann gedauert, und dann standen seine Vermieter vor der Tür und waren total sauer, weil ihnen die Stadt Strafen aufgebrummt hat und sie tatsächlich reparieren mussten. Und er sagt, das war das erste Mal, dass ein Politiker was getan hat für ihn und seine Familie, und er sagt, das ist doch das, was zählt. Und jetzt ist er großer Mamdani-Fan und hat dafür gekämpft auch, ist zu den Veranstaltungen gegangen, wo dieses Gremium sich getroffen hat, um dafür zu kämpfen, dass die Mieten wirklich eingefroren werden.
Also Mamdani kam jetzt nicht selber vorbei, aber natürlich hat er das so in die Wege geleitet und scheinbar ja auch auf sein Büro oder als er da vorbeigekommen ist, gehört. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen genauer über Zohran Mamdani sprechen. Der ist 34. Bis vor kurzem war der noch Nobody, jetzt Polit-Superstar. Seit Januar ist er der erste Muslim als Bürgermeister. Was fasziniert denn die New Yorker so an ihm?
Die New Yorker, glaube ich, sind vor allem begeistert von ihm als Typ. Er ist halt jung, er ist dynamisch und er kann extrem gut mit Social Media umgehen. Also er ist wirklich einer, der sich super inszenieren kann und auch mal in den Pool springt mit einem Anzug. Aber was die Leute, glaube ich, inhaltlich vor allem begeistert hat, ist, dass er das Thema Affordability, also die Erschwinglichkeit von Lebensmitteln, zum ersten Mal wirklich zu einem großen Thema gemacht hat. Und die Leute das Gefühl hatten, endlich versteht jemand, wie es uns geht und wie sehr uns dieses Thema bedrückt. Und mittlerweile ist das ja ein Thema, was insgesamt in den USA überall in der Politik vorkommt und wird wahrscheinlich auch bei den Midterms ein Thema sein. Also er war der Erste, der den Leuten das Gefühl gegeben hat, ich höre euch und ich will da was dran tun.
Aber er ist jetzt ja kein Normalo, der vielleicht auf Affordability angewiesen ist, würde ich jetzt mal sagen, oder? Seine Mutter ist eine sehr bekannte indische Regisseurin, die war auch schon mal für einen Oscar nominiert. Wieso kann er jetzt so die einfachen Leute ansprechen? Wie geht das?
Weil er einfach mit ihnen sehr viel spricht. Also der war im Wahlkampf unentwegt unterwegs, ist lange Strecken zu Fuß gegangen, hat mit allen Leuten gesprochen. Ich habe das auch selber erlebt bei Wahlkampfveranstaltungen. Da kommt man ganz nah an ihn ran. Also der ist jemand, der einfach sehr nahbar ist, der immer sehr fröhlich ist. Das ist auch natürlich ansteckend. In einer Stadt, die jetzt nach der Trump-Wahl hier so ein bisschen in eine Depression verfallen ist, ist er jemand, der den Leuten wieder Hoffnung gemacht hat.
Und wie hast du das bei den Wahlkampfveranstaltungen da auch gemerkt? Wie hat er so auf dich gewirkt?
Der ist jemand, der immer ein Lächeln auf den Lippen hat, der sich mit allen hat fotografieren lassen. Kannst du dir ja vorstellen, ne? Da kamen alle Leute und wollten ein Selfie mit ihm machen. Und das Drumherum war schon auch einfach total positiv. Also da gab's Eis umsonst, da haben die älteren Damen mit dem Eis gestanden in der Hand und haben getanzt. Da war ein Abgeordneter von der Stadt, der getanzt hat mit allen. Da waren Kinder. Also das war so, die Community kam zusammen und dann kam Mamdani und hat dann gar nicht, also inhaltlich würde ich mal sagen, gar nicht wirklich eine Revolution da losgetreten, aber er hat den Leuten das Gefühl gegeben, ich bin da und ich kümmere mich um euch, und er ist wirklich total viel unterwegs in der Stadt, also ständig auch natürlich auf Social Media zu sehen. Er ist in Clubs, er ist in Cafés, er geht auch zu den jüdischen Organisationen, die ihn sehr kritisiert haben, weil er sich sehr für Gaza ausgesprochen hat. Also er ist ständig unterwegs und ständig präsent und in Social Media präsent, und das finden die Leute toll.
Und warum war seine Wahl so überraschend, oder war sie das überhaupt?
Die war schon überraschend. Also der war ja wirklich ein Nobody, und ich habe gestern mit einer Expertin gesprochen, mit einer Politikwissenschaftlerin, die gesagt hat, ich habe den zum ersten Mal interviewt für meinen Podcast, als er bei 1% war, und das ist noch gar nicht so lange her. Und dann ging das quasi Schlag auf Schlag, also die Zustimmungswerte sind gestiegen und haben sogar Trump wirklich auch beeindruckt. Der hat das dann auch gesagt, als er Mamdani im Weißen Haus empfangen hat, und hat gesagt, also das war ja irre, ne? Die Zustimmungsraten ging hoch und hoch, und der beeindruckt sogar jemanden, der ihn vorher als Kommunisten und als Sozialisten beschimpft hat.
Genau, ich wollte mich gerade sagen, also beste Freunde sind die beiden ja nicht.
Die sind nicht beste Freunde, aber Trump mag ja Winner-Typen, und Mamdani ist auf jeden Fall so ein Winner-Typ, und das, glaube ich, beeindruckt ihn einerseits, und andererseits, Trump ist ja auch New Yorker, und als sie sich zum ersten Mal getroffen haben im Weißen Haus, da war das so ein bisschen so, die zwei Jungs aus Queens sitzen zusammen und reden mal über New York und wie man New York verbessern kann. Also insofern, Mamdani und Trump haben eine ungewöhnliche und bessere Beziehung, als alle erwartet haben.
Du hast schon gesagt, Affordability war ein großes Thema im Wahlkampf. Mit welchen Versprechen hat er sich denn noch den Sieg geholt?
Also was er neben der Affordability, das ist ja, ich sag mal, das große Thema. Ein großes Thema, wo die jungen Leute, wo Familien merken, wie teuer es ist, ist Kinderbetreuung. Und er hat versprochen, dass es kostenlose Kinderbetreuung gibt für alle Kinder. Bisher ist es nur ab 3 Jahren. Und hat jetzt schon 2000 Plätze in so einem ersten Schritt geschaffen. Das Geld hat er von der Gouverneurin bekommen, sodass die ersten Familien jetzt schon mal auch spüren, dass sie eine Entlastung bekommen, weil hier kosten die Kitas zum Teil 30.000 und noch mehr Dollar im Jahr. Also die Preise sind gigantisch, und das ist dann nur die Kita. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die eine Kita bezahlen mussten und dann aber nachmittags noch eine Betreuung brauchten und die 70.000 im Jahr bezahlen. Also die Preise sind wirklich irre, und daran will er was ändern. Dann hat er kostenlose Busse versprochen. Das hat er noch nicht umsetzen können, weil das kann er auch nicht alleine bestimmen. Dann wollte er ja die Mieten einfrieren für die mietpreisgebundenen Wohnungen. Das sind insgesamt 1 Million Wohnungen hier in New York, und das hat er tatsächlich jetzt geschafft. Also dieses Gremium hat sich vor ein paar Wochen getroffen, da waren wir auch dabei. Und da gab es einen riesen Sturm der Begeisterung. Die Leute haben getanzt, da flossen Tränen. Die Leute waren so begeistert darüber, dass das gelungen ist, dass sie jetzt erstmal 2 Jahre keine Mieterhöhung bekommen. Und das ist natürlich ein großer Erfolg für Mamdani gewesen. Und es gab Leute, also Christian, den wir eben gehört haben, den haben wir da wieder getroffen. Und der hat gesagt, er glaubt, dass Mamdani sich damit schon seine zweite Amtszeit gesichert hat.
Wenn man an New York denkt, denkt man natürlich auch an Reichtum, tolle Villen, die super großen Penthäuser, Hochhäuser, viele Milliardäre. Und viele haben da ja auch ihr Geld investiert, ne? Und er will jetzt ja auch die Reichen besteuern, also eine Luxussteuer auf Zweitwohnung einführen. Wie kommt das denn an?
Das kommt drauf an, wie man fragt. Die Reichen finden das natürlich gar nicht toll. Also Mamdani hat das wieder Social Media-like inszeniert. Also er hat sich vor das Haus gestellt von Ken Griffin. Das ist so ein Hedgefonds-Manager, der die teuerste Wohnung, die jemals in den USA verkauft wurde, hat am Central Park South, also am südlichen Ende vom Central Park. Die Wohnung hat 238 Millionen Dollar gekostet, und das ist seine Zweitwohnung. Und Mamdani hat gesagt, solche Leute wollen wir besteuern. Also Leute, die Wohnungen haben, die sie als Zweitwohnung, als Ferienwohnung benutzen oder vielleicht als Anlage und die mehr gekostet haben als 5 Millionen Dollar, die will er besteuern. Und Ken Griffin war extrem sauer, also auch, dass er da so namentlich erwähnt wurde und hat gesagt, ich werde die Stadt verlassen, ich werde hier meine Leute abziehen. Also er hat richtig gedroht. Und da gab es auch noch mehr Leute, die gesagt haben, das kann man nicht machen, man kann hier nicht einfach eine Steuer erheben.
His policies are no good. He's chasing people out and causing a lot of harm to everybody.
Trump hat gesagt, Mamdani macht die Stadt kaputt. Und selbst Jeff Bezos, der sich ja relativ selten in Interviews äußert, hat auch gesagt,
you could double the taxes I pay. And it's not going to help that teacher in Queens.
Das hilft auch keinem, wenn man hier so eine Steuer erheben will. Und dann hat doch die Lehrerin in Queens, die hat doch nichts davon, wenn ich jetzt hier mehr Steuern bezahle. Also das waren jetzt die Leute, die eher kritisch waren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das super finden. Und wir haben eine Frau getroffen, deren Name, glaube ich, jedes Kind kennt. Abigail Disney, das ist die Enkeltochter von Roy Disney. Roy Disney war der Mann für die Finanzen bei Disney und hat den Konzern gegründet damals mit seinem Bruder Walt Disney, der Erfinder von Mickey Mouse und der eher Kreative. Und Abigail Disney hat sehr viel Geld geerbt. Also die gehört wirklich auch zu den sehr reichen Menschen und hat schon sehr, sehr viel Geld verschenkt, gespendet. Und sie sagt, die Reichen müssen mehr Steuern zahlen.
We are losing a lot. It's breaking my heart. So I'm hoping that Zoran will attract young people back to the city, because like the only young people that live here now are basically hoping to be hedge fund managers someday.
Sie sagt, die Stadt verliert sehr, sehr viel dadurch, dass so viele Reiche in der Stadt leben und sich die ärmeren Leute das nicht mehr leisten können. Und sie hofft, dass Zora Mamdani die jungen Leute wieder zurückholen kann, weil sie möchte, dass junge Leute hier leben können und nicht nur die, die davon träumen, Hedge Fund Manager zu werden. Weil sie sagt, das sind ganz andere junge Leute. Sie möchte, dass die Künstler zurückkommen, die Schriftsteller. Und sie hat immer von den hungernden Dichtern gesprochen, wo sie sagte, früher konnten die noch hier leben. Da konnte man hier auch mit wenig Geld überleben. Und heute geht das nicht mehr. Und das verändert eine Stadt. Und das habe ich öfter gehört, dass Leute gesagt haben, das zieht die Farbe aus einer Stadt. Und das will sie nicht. Sie will nicht in einer Stadt wohnen, wo nur noch Reiche sind, sondern sie möchte gerne, dass New York so bunt und so frech und so auch dreckig bleibt, wie es ist, weil nur so ist die Stadt so lebendig und nur so lieben die Menschen die Stadt.
Viele Reiche haben ja angekündigt, die Stadt zu verlassen. Ist es denn dazu gekommen?
Es ist nicht dazu gekommen, tatsächlich. Also auch Ken Griffin, der ja ganz explizit gesagt hat, ich gehe, der hat jetzt entschieden zu bleiben und auch sein Unternehmen bleibt. Und das kennen die New Yorker schon so ein bisschen, dass Leute sagen, ja, wenn sich hier Dinge ändern, dann verlasse ich die Stadt. Aber der Reiz dieser Stadt ist einfach so groß, dass auch Leute wie Ken Griffin oder Jeff Bezos, der hier auch ein Riesen-Apartment hat, dass die hier bleiben wollen und die wollen diese Stadt auch genießen.
Also wir haben gelernt, New York ist die Stadt mit den teuersten Mieten. Viele Millionäre und Milliardäre wohnen da ja auch. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird da auch immer größer. Und es geht natürlich auch um die Frage, wer kann sich New York noch leisten? Und kann Zoran Mamdani diese Entwicklung stoppen? Kann er was da machen?
Also er versucht es zumindest. Er versucht es mit vielen kleinen Dingen. Also er versucht das Leben der Menschen schon mal besser zu machen. Also in den ersten 100 Tagen hat er 100.000 Schlaglöcher ausbessern lassen. Er hat die Toiletten in Parks reparieren lassen. Also er hat dafür gesorgt, dass die Leute das Gefühl haben, ich kann hier wieder leben und ich werde gesehen in der Stadt. Aber natürlich wird das schwierig sein, weil er kann das ja auch nicht alleine entscheiden. Also viele Sachen kann er nur gemeinsam zum Beispiel mit der Gouverneurin hinkriegen oder zum Beispiel auch mit Donald Trump, der ihm versprochen hat, Geld zu geben, um sozialen Wohnungsbau vorantreiben zu können. Also er wird darauf angewiesen sein, dass er viele Partner findet auf diesem Weg. Aber ich glaube, im Moment ist es so, dass er mit kleinen Dingen schon geschafft hat, zumindest einigen Leuten das Leben hier besser zu machen. Und Bobby, also mein Friseur, der hat gesagt, als ich ihn gefragt habe, was er glaubt, ob Mamdani schon viel verändert hat, da sagt er, er hat das Gefühl, es geht so ein frischer Wind durch die Stadt. Und selbst dann, wenn Mamdani gar nichts wirklich Großes erreichen kann, dann ist alleine das schon, dass er geschafft hat, den Menschen wieder Hoffnung zu geben, ist das schon ein sehr großer Wert.
Danke, Marion, dass du uns nochmal New York näher gebracht hast. Und während unseres Interviews und unseres Gesprächs höre ich diese Stadt pulsieren in deinem Hintergrund. Ich höre Taxis, ich höre viel Verkehr. Also das transportiert sich hier einfach durchs Mikrofon.
The sound of the city.
Sound of the city. Danke dir.
Sehr gerne.
Den Link zur Weltspiegel-Doku, Wem gehört New York, packen wir euch auch in die Shownotes.
Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge für den Weltspiegel-Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen da bei der Bewertung und empfehlt uns auch euren Freunden, damit die uns eben auch finden können. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu New York und den USA erfahren wollt, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Amerika, wir müssen reden. Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni spricht da mit seiner Frau, der US-Amerikanerin Schiffer Bourguignon. Was passiert da gerade unter Donald Trump in ihrer zweiten Heimat? Genau das bespricht das Ehepaar im Podcast Amerika, wir müssen reden. Einmal pro Woche über das, was ihre Freunde und Familie gerade in den USA bewegt. Hört gerne mal rein. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Vielleicht habt ihr auch ein Thema, was euch total interessiert. Schreibt uns doch gerne, dann können wir das umsetzen. Oder ihr habt auch Kritik, Anregung, Feedback, schreibt uns gerne. Das könnt ihr einmal machen in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 27. August.